Herr, ich danke dir so sehr, dass du versprochen hast, in unserer Mitte zu sein und tu, was du bei den Emmaus-Jüngern getan hast. Öffne uns die Schrift, dass unser Herz brennt. Amen. Es ist der Wochenspruch, 1. Petrus 1, Vers 3, aber wir nehmen den Zusammenhang bis Vers 9 und ich lese. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ihr Anblick stärkt mich ungemein, das will ich erst mal sagen. Und in dieser Stunde, sonntags zwischen 14 und 15 Uhr, schläft die Nation, entschlummert. Und im Schwabenland hat man immer den Eindruck, hier bricht die Revolution aus. Denn wo Menschen die Entschlossenheit haben, um diese Zeit aufzustehen, das Wort Gottes zu nehmen. Sie haben jetzt heute keine, ich spreche etwas zu laut, als dass es ihnen gedeihlich gewinnen kann, trotz meiner Verkündigung in Ruhe zu schlafen. Es sei denn, sie sind hart gesonnen. Aber gut, wie auch immer. Wir lesen die Bibel und gehen einfach Stück für Stück daran vorbei. Ich weiß jetzt nicht, was Sie für eine Übersetzung haben. Wir sind ja gesegnet mit vielen Übersetzungen, aber Sie werden das sicherlich hinkriegen. Ich gehe noch mal ran. Bei dem Anfangswort. Im ersten Satz ist schon die ganze Provokation für jeden jüdischen Menschen hörbar damals. Petrus war Jude. Und er schrieb an die Jesus-Nachfolger in der Diaspora im Norden der heutigen Türkei und dann im ganzen mittleren Bereich, wenn Sie das lesen, am Anfang Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asien und Bithynien, außer dem Süden, ist das der ganze Bereich, da waren viele, viele Gemeinden, sicherlich auch viele jüdische Menschen, die Jesus nachfolgten, aber auch aus anderem Grund. Aber vor allen Dingen Juden haben diese Provokation gehört. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören da eigentlich keine Provokation drin, denke ich. Wir hören das mit Ehrfurcht, Dankbarkeit und Anerkennung. Aber für jeden Juden ist es eine Provokation zu hören, Herr Jesus Christus. Denn Herr Adonai ist alleine Gott. Daran schied sich die jüdische Gemeinde. Entweder Jesus anzubeten und ihn anzurufen als den Herrn, als Adonai. Das ist, entweder heißt es tatsächlich, er ist Gott, in ihm ist der eine Gott Mensch geworden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Oder es ist Gotteslästerung. Daran schieden sich die Geister. Das war die Entscheidung in der Nacht vor Karfreitag. Das war unerträglich. Wir sollten uns das immer vergegenwärtigen, damit wir es nicht zu sehr verschleifen und uns sozusagen, als wäre das frommer Jargon. Und wir spüren die Sprengkraft gar nicht mehr. Übrigens waren es nicht nur die Juden, die vermuteten Gotteslästerung, wenn man Jesus als den Herrn bezeichnet oder anrief. Auch die Heiden, die aus nicht-jüdischem Hintergrund kamen, die zuckten dabei zusammen, weil Herr Kyrios, das war der Kaiser in Rom. Das war die Bezeichnung für die letzte Autorität. Man konnte im Römischen Reich glauben, was man wollte. Da waren die sehr, sehr tolerant. Aber um den Laden zusammenzuhalten, musste es ja irgendwas Verbindendes geben. Und deshalb hat man versucht, die Staatsreligion des Kaisertums und des Kaiserkultes, bei manchen wurde das dann richtig ganz extrem gemacht, als das Verbindende. Du darfst alles glauben, wenn du letzten Endes anerkennst, Herr ist der Kaiser. Und deshalb war diese Taufe, das Taufbekenntnis, war deshalb so brisant, weil das Taufbekenntnis hieß, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Für Juden noch doppelt, Herr ist der Messias Jesus. Das war ja auch spaltend. Ist er der Messias oder ist das ein falscher Anspruch? Also kaum hat dieser Satz begonnen, wird gleich ein Meilenstein gesetzt, an dem sich alle Geister scheiden. Nun kann man ja fragen, ob das wirklich klug und weise ist. Schreibt der Petrus einen Zirkularbrief, einen Rundbrief an viele Gemeinden und wer weiß, was da alle für Probleme gegeben hat, garantiert hat, wie in jeder Gemeinde gibt es Probleme. Und da überlegt man ja, wie steigt man jetzt so ein, dass es möglichst viele einbezieht und nicht ausgrenzt. Das ist ja überhaupt eine große Sorge, die wir heute haben. Wie kann man das zusammenhalten? Staatlich und kirchlich und so. Wie können wir den Laden zusammenhalten? Aber das scheint den Petrus nicht so besonders getrieben zu haben, sondern hat gesagt, was auch immer da sein mag. Natürlich gibt es viele Dinge, die uns auseinandertreiben und unterscheiden und wer weiß was, oder Sorgen, die uns aufblitten. Aber das war nicht seine Sorge, sondern er sagt, was uns eint, ist das Lob Gottes, das der eine Gott, der Abraham berufen hat, sich Mose offenbart hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass der unser Vater durch Jesus geworden ist und dass Jesus der eine ist, den wir als den Herrn anrufen. Ja, er ist der eine Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er betont, was ist eigentlich das Wichtigste im Christsein? Man kann da sicherlich die Akzente unterschiedlich setzen, je nachdem, wie die Situation so da ist. Ich weiß gar nicht so recht, woraus ich erschließen soll, warum der Petrus nun diesen Akzent hier so setzt. Er sagt jedenfalls, das Wichtigste im Glauben der Jesusbekenner ist die Hoffnung. Die Hoffnung. Deshalb sagt er, wir loben Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einer lebendigen Hoffnung. Das will er als erstes in den Vordergrund stellen. Alles, was danach kommt, ist wichtig. Spürt im ersten Petrusbrief, dass dann manches auch an Schwierigkeiten war, von außen viel Druck und so, natürlich auch von innen die Anfechtung, die Sorgen. Aber am Anfang will er erstmal sagen, was ist das größte Geschenk, das unser Leben kennzeichnet, das ist die Hoffnung. Das hat Paulus übrigens auch gesagt. Epheser 2, Vers 12 lesen wir, da sagt er, als ihr ohne Christus wart, da wart ihr ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das war die Kennzeichnung, das war der Unterschied. Ihr wart ohne Jesus Christus und wart ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Oder im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, da sagt er, das war wahrscheinlich der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, in einer der ersten Gemeinden auch, die er gegründet hat in Europa, da schreibt er, ich will nicht, dass ihr traurig seid, wie die, die keine Hoffnung haben. Die Hoffnung ist das Unterscheidungsmerkmal. Da fällt mir immer ein, das hat mich sehr geprägt, deshalb nie vergessen, ich hatte einen Freund und Bekannten, der war Pastor und stammte aus Indonesien und war vor Jahren 5 Jahre lang als Austauschpfarrer in Deutschland, in Wuppertal tätig. Damals war ich noch in Essen Jugendpfarrer und Schwester Heidi kämpfte mit uns um die gottlose jungen Leute im Ruhrgebiet und da haben wir kräftig Beute gemacht, das war wunderbar. Und in dieser Zeit, rauer Zeit, war der in Wuppertal und ging dann zurück nach Indonesien und schrieb einen Bericht, er schrieb ihn freundlicherweise auch in Deutsch, damit wir ihn auch lesen konnten, über seine Erfahrungen, die er 5 Jahre lang in der christlichen Gemeinde in Deutschland gemacht hat. Und da stand vielerlei drin, auch vieles Positive natürlich. Und aber was ich nicht vergessen habe, war der Satz, der drin steht, die Christen in Deutschland haben alles, sie warten auf nichts. Das hat mich getroffen wie ein Hammerschlag. Sie haben alles, sie warten auf nichts. Und seitdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass das vielleicht tatsächlich das Merkmal der Christenheit heute sein könnte. Ich will ja nicht pauschal urteilen, dazu habe ich ja kein Recht. Aber dass wir vielleicht doch anders, als wir das im Neuen Testament leben, nicht mit der Überzeugung sagen könnten, die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit ist das unterscheidende Merkmal der Christen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, so nennt man das in der Wirtschaft, wenn man bei einem Unternehmen sagt, wofür steht ihr eigentlich da, wozu seid ihr da, sondern muss man ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn man macht, was alle machen, dann kann man nicht besonders erfolgreich sein. Was ist das Alleinstellung? Was kennzeichnet uns? Im Neuen Testament ist das immer durchaus zu erkennen, die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit und auf den wiederkommenden Herrn ist das Alleinstellungsmerkmal. So sehr, dass es ja in bestimmten Gegenden und Zeiten damals der tägliche Gruß der Christen war, Maranatha, unser Herr, komm. Oder unser Herr kommt, kann das beides heißen auf Aramäisch. Das wollten sie als das Wichtigste in ihrem Alltag und deshalb war das ihr, so wie ihr Schwaben sagt, grüß Gott, sagten die Maranatha. Also das Wichtigste ist die Hoffnung. Das Dritte, wie entsteht diese Hoffnung? Vers 3, er hat uns wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nun kennen wir das Wort von der Wiedergeburt aus Johannes 3. Da sagt Jesus, durch Wasser und Geist, das heißt durch die Vergebung der Sünden und durch den Heiligen Geist, von Neuem, von oben geboren werden. Hier heißt es, durch die Auferstehung des Jesus Christus. Von Neuem, wiedergeboren, von oben neugeboren werden. Was ist der Punkt? Die Motivation ist aus der Barmherzigkeit Gottes. Das starke Bild von der Geburt sagt uns ja, das ist etwas, was das geschieht mit uns, aber wir können es nicht selber machen. Das ist es bei der Geburt. Es wird mit einem gemacht. Du bist zwar höchst aktiv beteiligt dabei, aber nicht in der Weise, dass du es selber machen kannst. Du wirst geboren. Du kannst es auch nicht kaufen. Und das sind ja die beiden Dinge, die uns kennzeichnen in unserer Zeit. Wir sind zutiefst überzeugt, dass wir alles machen können oder dass wir es kaufen können. Und dann sagt Jesus von Anfang an, und das widerspricht dem normalen Menschen, auch dem normalen, natürlichen, religiösen Menschen, wir wollen es immer machen oder kaufen. Nein, sagt er, das bei Wiedergeburt ist das. Das heißt, das wird dir geschenkt. Jesus sagt dann, durch die Vergebung der Sünden und durch den Geist Gottes. Das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Das kannst du nicht selber tun, das kann nur Gott tun. Und hier legt Petrus den Akzent darauf, diese neue Geburt geschieht durch die Auferstehung des Jesus Christus von den Toten. Das heißt, es ist eine Kraft nötig zu dieser Wiedergeburt, die Tote aus dem Grab holt, nämlich den gekreuzigten Jesus Christus. Wo liegt das Tröstliche und das Befreiende in diesem Wort, ist zunächst einmal, wenn ich selber nicht schaffen kann und nicht kaufen kann. Also gut, seien Sie mal nicht beleidigt, fühlen Sie sich mal nicht gleich brüskiert, also wäre das demütigend. Hören Sie es doch so, wie es befreiend ist, heißt nämlich, wenn es geschenkt wird, wenn er es tut, dann ist es für alle da. Dann kann niemand sagen, ich schaffe das nicht oder ich bin da zu arm dazu. Sagen ja viele, ich kann nicht glauben und ich kann das alles nicht. Und das schwingt immer mit, ich muss es bringen. Also ich muss es machen oder ich muss es kaufen können. Und beides kann ich nicht. Er sagt, gut, dann haben wir ja schon mal, wer das kapiert, hat ja schon mal etwas kapiert. Denn das leere Hände und das Eigengeständnis der eigenen Armut ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man ein Geschenk annehmen kann. Denn die Wiedergeburt wird nicht angeboten wie das große Los in der Lotterie, dass also unter Millionen einer gewinnt, die anderen ziehen die Nieten. Dann wäre das mit dem Geschenk natürlich eine böse Angelegenheit, wenn es wie bei der Lotterie wäre. Nein, es ist ja für alle da. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er zwingt es nicht auf, es geht nicht automatisch, kommen nicht automatisch alle in den Himmel, egal was sie glauben. Nein, man kann in Ewigkeit verloren gehen, wenn man zu stolz und zu arrogant ist und zu reich meint, um das Geschenk zu erbitten und anzunehmen. Aber es fehlt nichts daran, er hat alles geschafft, mehr Liebe als am Kreuz ist nicht möglich und mehr Kraft als in der Auferweckung von Jesus, von den Toten, ist auch nicht möglich. So, und das ist die Kraft, die eingesetzt wird, um unser Leben von Neuem geboren zu werden lassen. Und deshalb sagt er, das neue Leben ist jetzt bestimmt von der lebendigen Hoffnung. Da sind wir schon beim vierten. Was heißt denn hier Hoffnung? Denn die Hoffnung kann man auch in der deutschen Sprache in zweierlei Sinn gebrauchen. Objektiv und subjektiv. Also einmal objektiv, das ist meine Hoffnung, dann meine ich das Erhoffte. Worauf hoffe ich denn? Oder ich rede von dem Vorgang der Hoffnung. Dann ist das eine Haltung. Man kann ja auch hoffen auf Dinge, wo man gar nicht weiß, ob die kommen. Man hofft es eben. Ich weiß nicht, ob es kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen dann Leute dann. Gibt zwar keinen wirklich triftigen Grund, aber irgendwie hoffen wir doch, dass es noch wird, obwohl wir nicht wissen, wie es wird. Und es ist natürlich ganz furchtbar, wenn man dann erleben muss, dass diese Hoffnung enttäuscht wird. So, wenn also Hoffnung nur eine Haltung, eine Einstellung ist, dann muss man immer fragen, ja, wie ist die begründet? Und worauf hoffst du denn? Und was ist denn das Erhoffte? Eine Hoffnung, die nicht begründet ist, wo ich nicht weiß, ob das, worauf ich hoffe, kommt, ist keine lebendige Hoffnung. Die stirbt, auch wenn sie zuletzt stirbt. Das ist es eben. Hier aber redet Petrus von der lebendigen Hoffnung. Und er sagt, unsere Hoffnung ist nicht zuerst die Haltung. Wenn wir von Hoffnung reden, reden wir nicht zuerst vom Prinzip Hoffnung, von unserer Haltung, dass wir uns immer noch was wünschen, dass es gut wird, sondern wir reden zuerst von dem Erhofften, und das ist der auferstandene Jesus, den Gott am Ostermorgen auferweckt hat. Der Durchbruch, die Todesmauer ist geschehen, der Tod hat verloren. Er ist der Herr zur Rechten Gottes, er wird wiederkommen und die Toten aus dem Grab rufen. Er wird das Gericht halten, vor dem alle Verantwortung geben müssen. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Er wird die Tränen abputzen. So, er ist es. Er ist der Erhoffte. Er ist die lebendige Hoffnung, weil er lebt. Und weil jetzt Glaube heißt, dass ich mit ihm eine Person bin, dass ich ihm vertraue. Deshalb ist auch der Vorgang der Hoffnung, unsere Haltung, keine tote Hoffnung, keine verzweifelte Hoffnung, die zuletzt stirbt, sondern ist eine lebende Hoffnung. So heißt es hier wörtlich, eine lebende Hoffnung, die Gott zum Leben erweckt hat. So geht es eigentlich in der ganzen Bibel. Römer 8 liest, wie kann Paulus davon reden, dass durch den Kreuzestod Jesu die Versöhnung, die Rechtfertigung geschehen ist. Da beißt keine Maus einen Faden mehr ab. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5. Oder nun ist keine Verdammnis, kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus sind. Das ist Gewissheit. Und doch sagt er im Gleichen, das ist der erste Satz von Römer 8, sagt er im gleichen Römer Kapitel 8, es ist auf Hoffnung. Das heißt, es ist da, es ist gewiss, weil so war Christus gestorben und auferstanden ist, aber wir haben es. Das sind noch lauter Anfechtungen. Aber es ist lebendig in Jesus und er stärkt unsere Hoffnung. Das Erhoffte und das Hoffen. Da gibt es jetzt mehrere Ausdrücke hier, wenn Sie darauf achten. Das Erhoffte beschreibt Petrus hier als das Erbe. Als das Erbe. Wie heißt es da in Vers 4? Er hat eine lebendige Hoffnung, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, sagt Luther. Da steht Soteria, das heißt zur Rettung. Das ist interessant, das ist die doppelte Bedeutung. Natürlich, gerettet durch das Sterben von Jesus. Jetzt, wenn ich das annehme. Aber Rettung wird vollendet dann, wenn es keine Sünde und keine Anfechtung und keine Zweifel mehr gibt und wir in Vollendung in Gemeinschaft bei Jesus sind. Sei denn, hier die Augen schließen und ihn in Herrlichkeit sehen, wie Schwester Barbara, jetzt Karfreitag, oder der Herr kommt und verwandelt diese Welt und uns in seine Herrlichkeit. Das nennt ihr zur Seligkeit, zur Rettung der letzten Zeit. Nun möchte ich auf das Wort Erbe hier nochmal eingehen, in Vers 4. Erstmal unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Na gut, wenn einer Erbe ist, also Kind eines reichen Erblassers, hat er einen Rechtsanspruch aufs Erbe, das er bekommt, wenn der Eigentümer stirbt. Dann trifft das jetzt ein. Jetzt bist du der Erbe, jetzt bekommst du das ausgezahlt, es ist für dich. Nun kann man ein Erbe sein und inzwischen verwirtschaftet der das Erbe für einen da hat und geht pleite, dann ist man zum Schluss leider das Erbe los. Und mancher, der unterwegs dachte, er hätte ein großes Erbe, stellte dann zum Schluss fest, dass nur noch Schulden übergeblieben sind. Dann bedankt man sich für so ein Erbe. Das braucht man dann nicht unbedingt. Also es gibt sehr verwelkliches Erbe, vergängliches. Aber auch, was ist beflecktes Erbe? Beschmutztes Erbe. Ja, auch das gibt es. Ich will das jetzt nicht an einem bestimmten Namen festmachen. Eine der reichsten Familien Deutschlands hat das Erbe, Milliardenerbe erworben in der Nazizeit, weil sie natürlich unglaubliche Geschäfte gemacht haben mit Hitlers Rüstungsindustrie, mit Kriegsgefangenenarbeitern unter unsäglichen Bedingungen. in wirklich schmutzigen Geschäften beteiligt, stinkreich geworden. So, sind die Erben heute dran und müssen sich dann gelegentlich damit konfrontiert sehen, dass es Historiker gibt, die die Geschichte auspacken und sagen, hör mal, was du da alles so auf dem Konto hast und was heute ein Wahnsinnserbe ist, ist schmutzig, da hängt Blut dran. Das ist ganz, ganz viel Unrecht. Das gibt es in vieler Weise. So, darauf weist, das war ja immer schon so. Es war auch damals so, dass, meine, wenn die reichen Leute dann lang genug reich sind, dann vergisst man auch, wenn Vermögen durch die schmutzigsten und betrügerischsten Geschäfte erworben werden. Nach der Zeit ist das alles weg und dann ist nur noch der Glanz des Wohlstandes und weil man sich mit Reichen gut stellen will und macht ja und so weiter. Und das Erbe, das Jesus uns erworben hat, in Kreuz und Auferstehung, das ist unbefleckt, das ist nicht erworben durch schmutzige Geschäfte, im Gegenteil. Er tilgt unsere Schuld. Und deshalb freuen wir uns auf dieses Erbe. Da muss man nicht Angst haben, dass da irgendjemand noch eine schmutzige Geschichte ausgräbt und dass es vielleicht eine bittere Enttäuschung gibt und dass man vielleicht deshalb wenig Freude an diesem Erbe hat, sondern es ist ein unvergängliches und ein unbeflecktes Erbe. Und dann heißt es, dass aufbewahrt wird im Himmel. Ein Tresor im Himmel. Das ist doch gemeint. Ein Tresor im Himmel. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen das bedeutet. Ich habe ja manchmal so beim Beobachten, also ich will nicht sagen, da bin ich auch Kind unserer Zeit, da muss ich auch in mein eigenes Herz gucken. Wie gerne und wie schnell will ich eigentlich in den Himmel? Ich habe den Eindruck, die Christen wollen gar nicht, die essen Salat und bis zum Abwinken. Lieber mit 120 dement als mit 80 gesund in den Himmel. Ja, ist ja, scheint doch so. Wenn es um jeden Preis darum geht, das Leben zu verlängern, ganz egal, wie erbärmlich es dann wird. Das heißt, auch unter den Christen ist offensichtlich die Freude und Erwartung, wir haben ein Reichtum in Gottes Welt aufbewahrt. Das haben wir noch nicht. Ja, das ist das Kennzeichen der Erben. Das ist das Kennzeichen der Erben. Die leben eine Zeit lang als Kinder reicher Eltern und leben nicht schlecht. Sie leben ja nicht schlecht, obwohl das Erbe noch nicht ganz ausgezahlt ist und übertragen ist. Das heißt, das, was sie jetzt an Anteil an dem Reichtum haben, muss man überhaupt nicht meckern und nörgeln. Aber es ist total bewusst, das eigentliche Erbe ist aufbewahrt im Himmel. Jetzt mögen Sie sich selber prüfen, ob die Wirklichkeit der Welt Gottes, seine Herrlichkeit und die himmlische Welt für Sie in Ihrem Leben irgendeine alltagsprägende Bedeutung hat. Der Theologe Klaus Bockmühl, ein guter Freund aus Essener Zeit im Weiglerhaus und dann später in Basel, Schonau und an der Uni und in Vancouver, Professor, längst heimgegangen, der schrieb, eines seiner frühesten Bücher hieß Atheismus in der Christenheit. Ein sehr kluges Buch, wo er sich mit Theologien auseinandersetzt, aber auch für uns Christen insgesamt sagt, es gibt eine Art und Weise des Christseins, wo wir eigentlich total alles so haben. Natürlich sind wir Christen, gehen in den Gottesdienst, zweifeln das alles nicht, aber wir leben wie die Atheisten. Das heißt, wir verhalten uns so, als gäbe es keine Zukunft. Als müssten wir alles jetzt haben. Es ist wichtig, dass wir noch mal nach Mallorca fahren. Ob wir in den Himmel kommen, ist nicht so wichtig. Und das vergiftet natürlich unsere Existenz. Wer mit der Panik der Hoffnungslosen leben muss, also alles jetzt haben muss um jeden Preis, der wird natürlich Je älter er wird, immer trübsinniger werden, weil sein Leben ihm vorkommt wie die Salami, bei der Scheibchen für Scheibchen abgeschnitten wird. Und jetzt kann ich das nicht mehr tun und jetzt brauche ich einen Rollator und jetzt kann ich das nicht mehr tun und ist das überhaupt noch menschenwürdiges Leben? Das heißt, sie notieren eigentlich nur die Verluste. Da ist nicht die Spur von Zielorientierung und Freude. Ich gehe jetzt auf Gottes Herrlichkeit zu. Halleluja. Jeden Tag näher, jeden Tag näher und bald bin ich am Ziel. Das gibt eine große Gelassenheit. Das nimmt jede Lähmung aus den Knochen. Das nimmt auch diese panische Habgier, die man zunehmend in unserer Generation, darf ich ja sagen, ich bin 77 und ich sehe einige graue Häupter, die zu meiner Generation hier gehören. Unsere Generation ist von einer panischen Lähmung befallen. Wir schämen uns, alt zu sein. Wir sind Silver Agers, Best Agers. Wir sind Senioren, aber sind keine Alten. Wir machen uns lächerlich. Wir machen uns lächerlich. Weil wir keine Hoffnung haben. Weil wir keine Hoffnung haben. Deshalb müssen wir festhalten, was wir haben. Aber es zerrinnt uns zwischen den Händen. Man kann es nicht festhalten, weil wer keine Hoffnung hat. Wenn ich singen kann, Himmel an soll der Wandel gehen. Da ist unser Ziel. Und das singen wir fröhlich. Und so leben wir getrost unsere Tage. Und das ist, Petrus ist das so wichtig. Und er sagt, was auch immer eure Probleme sein mögen in der Diaspora, in euren Gemeinden, in eurem persönlichen Leben, in eurem Gemeindeleben. Ich möchte euch sagen, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die aufbewahrte ist im Himmel. Wir sind Erben eines Unvergänglichen. Der macht keiner kaputt. Der macht nicht nochmal pleite, sodass uns das Erbe durch die Lappen geht, ehe wir es erlangen. Nein, nein. Unvergänglich, aber auch unbefleckt. Ist nicht mit schmutzigen Geschäften erworben. Hier steht in Vers 5 auch noch einmal, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Wissen Sie, das kommt mir vor, als ob Gott uns in Schutzhaft nimmt. Durch Gottes Macht bewahrt. Ich musste denken an die Verhaftung von Luther bei seiner Rückkehr vom Reichstag zu Worms. Da war er ja vogelfrei. Und jeder hätte ihn erschlagen können. Und dann hat sein Kurfürst ihn überfallen lassen von einer bestellten Gang und hat ihn, das sah aus wie Überfall von Gangstern und Verhaftung, und hat ihn auf die Wartburg gebracht, um ihn dort zu verstecken. Da musste er dort längere Zeit sein, um auf Nummer sicher zu sein. Dem verdanken wir dann, dass er hart an der Bibelübersetzung arbeiten konnte. Er war in Schutzhaft. Es war eine Bewahrung. Und manchmal denke ich, das ist es, was Petrus hier meint. Der Herr, wir sind in einer umkämpften Welt. Wir gelten vielen als vogelfrei. Non tentatus, non Christianus, hat Luther gesagt. Wer nicht angefochten ist, der ist kein Christ. Der Satan hat ein Interesse, uns in die Knie zu schießen, uns Stöcke zwischen die Beine zu werfen, dass wir hinfallen, dass wir die Hoffnung fahren lassen, dass wir einfach werden, wie alle sind. Er hat ein Interesse daran. Und dann nimmt der Herr uns in Schutzhaft. Er bewahrt uns, dass wir zum Ziel kommen. Und dann beschreibt er noch, als Fünftes will ich das noch sagen, hier, was ist denn das jetzt? Und das finde ich so wunderbar, wie er den Zustand jetzt, man könnte ja sagen, also das haben wir noch nicht, ja. Wer das vergisst, dass wir das Beste noch nicht haben, der weiß nichts von der lebendigen Hoffnung. Wir haben ja jetzt schon so viel, dass es konkurrenzlos mehr ist, als was alle uns zu bieten haben, die uns noch was anbieten möchten in diesem Leben. Insofern haben wir keinen Grund zu meckern. Aber das Beste kommt noch. Wie prägt das unser Leben? Hier, erstmal sagt er, die Schwierigkeiten, die sind dazu da, dass euer Glaube echt wird. Kostbar. kostbarer gefunden wird als das Gold, das man durch Feuer läutert. Ja, das ist eine Hoffnungsperspektive. Herr, du mutest mir eine Menge zu. Ich vertraue dir, dass du mich nicht überfordern wirst. Du wirst wissen, was ich brauche und was ich verkraften kann. Ich fürchte mich vor so vielem. Und hier sagt er ja, er will, dass euer mancherlei Anfechtung, in denen ihr traurig seid, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, in denen ihr traurig seid, sagt er, in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer erfunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Das ist jetzt die Beschreibung, wie geht das Leben in dieser lebendigen Hoffnung. Es ist das Kennzeichen, wir lieben Jesus. Interessant, hier steht das Agape-Wort von der Hingabe-Liebe. Manchmal denkt man da, wie kann ich, ihr sagt ja, ihr habt ihn nicht gesehen. Wie soll ich ihn lieben, wenn ich ihn nicht gesehen habe? Wir kennen das, Liebe ist ein Gefühl, das braucht auch einen Anhalt an einer sympathischen Person, die man liebt oder so. Wie soll ich Gott lieben, wie soll ich Jesus lieben, den ich nicht gesehen habe? Es geht nicht so sehr das Gefühl spielt auch eine Rolle dabei. Es folgt aber nach, das Wesen dieser Liebe aber ist die Hingabe. Die Agape-Liebe ist die Hingabe. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr antwortet auf seine Hingabe und seine Barmherzigkeit mit der Antwort der sich hingebenden Liebe. Jesus, mein ganzes Leben für dich, meine Zeit und meine Talente, mein Geld und meine Ideen, alles möchte ich für dich geben und dir zum Dienst bereit sein. Ja, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ihr glaubt an ihn, ihr vertraut ihm, obwohl ihr ihn nicht seht. Und dann werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Interessanterweise, der Jubel steht hier. Jubel, dann bricht er aus, wenn er kommt. Aber interessanterweise, der Jubel hat auch jetzt schon Platz. Von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, heißt es, dass sie gemeinsam aßen und ihre Mahlzeiten mit Jubel einnahm, mit Freude. Da steht das gleiche Wort, was hier steht, Jubel. Nun ist immer wieder auch Traurigkeit da, sagt, ja, es sind Anfechtungen, es sind Schmerzen und da ist einem nicht zum Jubeln und zum Lachen. Aber es ist immer auch schon anfangsweise der Jubel in der Gemeinschaft, in der Tischgemeinschaft des Volkes Gottes. Aber er wird unaussprechlich und mit herrlicher Freude ausbrechen, wenn wir das Ziel des Glaubens erlangen, nämlich die Rettung des Lebens. Der Seelen heißt hier, der Personen, der ganzen Personen, wenn wir so zum Ziel kommen. Ich bitte Sie, fragen Sie sich, ob die lebendige Hoffnung auf den kommenden Herrn Jesus und seine Herrlichkeit das Alleinstellungsmerkmal Ihres Glaubens ist. Es ist immer noch Zeit, umzuschalten. Gern bete ich das Abendgebet, das Gerhard Ter Stegen in seinem wunderbaren Lied gebetet hat. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von in dieser Zeit. Beginnt die Strophe, das Leben ist ein Wandern von einem Tag zum anderen zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Es macht einen Unterschied, woran wir in dieser Zeit unser Herz gewöhnen. Und wer sein Herz daran gewöhnt, dass er ein schönes Haus hat und einen gepflegten Garten und ein wunderbares Auto und immer schönen Urlaub machen kann, wer weiß wo, wer sein Herz stetig daran gewöhnt, verliert die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und zum Schluss heißt es, die Deutschen haben alles und sie warten auf nichts. Das ist die Armut an sich. Die traurigsten Armen sind ja die, die das Reichtum auf dem Konto haben, so wie der Gurlitt, da dieser Kunstsammler, der Riesenvermögen an Gemälden hatte und fast wie ein Obdachloser lebte, weil er überhaupt nichts davon in Anspruch nehmen konnte. Lassen Sie uns nicht so armselig leben. Ach Herr, ich danke dir für dieses riesige Geschenk und dass du es aufbewahrst und dass du uns in Schutzhaft nimmst und dass du dafür sorgst, dass uns niemand wegbringen kann von dir. Und wir sehnen uns nach dieser unaussprechlichen Freude in deiner Gegenwart. Amen.